Guten Morgen. Ich begrüße euch zu unserem Gottesdienst am Sonntag Reminiscere. Wir feiern heute gewissermaßen eine Art Gedenkgottesdienst. Dabei geht es aber weniger darum, dass wir uns an etwas erinnern und gedenken, sondern vielmehr, dass Gott an etwas gedenke. Das bedeutet Reminiscere. Es geht darum, dass Gott sich an seine Güte erinnere. Gott ist nicht vergesslich und trotzdem sollen und dürfen wir Gott an seine Versprechen uns gegenüber erinnern. Er hat uns versprochen, uns gnädig und barmherzig zu sein. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit gewesen ist. Gott, der Herr, segne uns diesen Gottesdienst. Amen. Steht im Namen des Herrn. Gott, der Allwissende, kennt unser Leben und vor ihm ist nichts verborgen. Er weiß, wo wir Gutes unterlassen und Böses getan haben, wo wir in unserem Reden, Denken und Tun die Liebe verletzt und der Versuchung der Sünde nachgegeben haben. Darum bekennen wir uns schuldig und bitten um Christi willen, Gott, sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Nimm von uns, Herr, unsere Sünde und verleihe uns, dass wir mit lauterem Herzen und reinen Lippen diesen Gottesdienst feiern und dich preisen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich, lass mich nicht zu Schanden werden.
Herr, sei mir deine Liebe und gib mich deine Steine.
Leite mich in deiner
Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft, täglich harre ich auf dich. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Zeugnisse halten. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie es anfängt, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen.
Gedenke, Herr, an deine Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast deinen Sohn in die Hände der Menschen gegeben, die ihn getötet haben. Wir bitten dich, vergib uns alles Widerstreben gegen deine unbegreifliche Liebe und lass uns teilhaben an dem ewigen Heil, das du der Welt geschenkt hast. Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Epistel im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom im 5. Kapitel. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um viel mehr werden wir durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Evangelium bei Markus im 12. Kapitel. Jesus fing an, zu den hohen Priestern und Schriftgelehrten in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nehme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie. Und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als letzten zu ihnen. Und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst ihn uns töten, so wird das Erbe unser sein. Sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vor dem Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen, und fürchteten sich doch vor dem Volk. Denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Das Evangelium unseres Herrn Jesu Christi ist die Kraft Gottes, selig zu machen alle, die daran glauben.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Hört Gottes Wort im Matthäusevangelium im 26. Kapitel. Jesus kam mit den Jüngern zu einem Garten, der heißt Gethsemane, und sprach zu ihnen: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, um Wachsamkeit geht es heute. Jesus im Garten Gethsemane am Vorabend seiner Kreuzigung und die Jünger, die Jesus darum bittet, mit ihm zu wachen und zu beten und die dabei immer wieder einschlafen. Wach sein. Das ist ein Stichwort, das in diesen Tagen ziemlich viel bei mir auslöst. Wachsam sein, was in der Ukraine noch alles passiert, was da noch alles passieren könnte, vielleicht auch bei uns. Wachsam hätte man auch schon viel früher sein sollen, höre ich manchen sagen. Wir sind in einer anderen Welt aufgewacht, hat unsere Außenministerin gesagt. Das heißt ja, wir haben geschlafen und sind jetzt aus unserer Traumwelt, aus dem Schlaf gerissen worden. Ich kann nicht anders, als bei Jesu Aufforderung zu wachen und den schläfrigen Jüngern im Garten Gethsemane an genau diese Dinge zu denken, die uns sicherlich alle gerade umtreiben. Jesus legt uns ans Herz, zu wachen und zu beten. Lasst uns heute gemeinsam schauen, warum das eigentlich so gut und wichtig ist, als Christ oder allgemein als Mensch wach zu sein und wofür, was genau Jesus damit meint und was vielleicht auch nicht. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, sagt Jesus zu seinen Jüngern, die mit ihm die Nacht im Garten Gethsemane verbringen. Wir befinden uns kurz vor seiner Verhaftung. Judas ist schon mit den hohen Priestern und deren Leuten unterwegs, Jesus gefangen zu nehmen. Nur noch ein paar Stunden bleiben Jesus in Freiheit, bis alles seinen Gang nehmen wird. Folter, Verurteilung, Kreuzigung. Petrus wird ihn verleugnen, seine Jünger werden ihn verlassen und verraten. Im Gegensatz zu seinen Jüngern ist Jesus der Fortgang dieser Geschehnisse bereits dort schon bewusst. Er hatte es den Jüngern schon lange angekündigt. Die hatten es allerdings nicht verstanden oder vielleicht auch nicht wahrhaben wollen. Vielleicht haben sie im Garten Gethsemane geahnt, dass sich da etwas zusammenbraut. Jesus allerdings weiß, was auf ihn zukommt. Es ist der Plan des himmlischen Vaters, der Grund, warum er überhaupt auf diese Welt gekommen ist, um für die Sünden der Menschen zu sterben und dort die letzte Konsequenz der Sünde auf sich zu nehmen, damit die Menschen von der Macht der Sünde frei würden. Jetzt im Garten Gethsemane erleben wir Jesus in den letzten Momenten seiner Freiheit. Jesus ringt mit sich und mit dem Plan seines Vaters. Denn tatsächlich hätte er in diesem Moment auch noch die Möglichkeit gehabt, alles abzusagen, zu fliehen, durch den Garten gen Osten sich verstecken und abwarten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ein großer Plan, der ihm alles abverlangen wird, der darauf ruht, dass er sein Leben gibt aus Liebe für die Menschen. So ringt Jesus im Gebet mit Gott. Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Sich in Gottes Willen zu ergeben, wachen und beten. Damit sind seine Jünger offenbar maßlos überfordert. Sie schlafen immer wieder ein. und merken offenbar gar nicht, dass es hier gerade um alles geht. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, sagt Jesus und erklärt uns damit gleich, warum es den Jüngern so schwer fällt. Selbst wenn wir im Geist erkannt haben, dass wir an dieser oder jener Stelle Gottes Auftrag erfüllen sollen, heißt das noch lange nicht, dass wir das dann auch konsequent und mit voller Aufmerksamkeit durchziehen oder durchziehen können. Oder dass wir direkt merken, wo wir als Christen gefragt sind, in Gottes Sinne in dieser Welt zu handeln. Oder andersherum, es ist so leicht, sich in dieser Welt ablenken zu lassen, es sich irgendwo gemütlich zu machen, sich einlullen zu lassen von Dingen, die so schön funktionieren, die schon immer so waren, die so wunderbar praktisch sind. Selbst wenn wir grundsätzlich wissen, dass unser Auftrag nicht ist, uns ein schönes Leben zu machen, möglichst Erfolg zu haben oder viel Erfolg zu haben und die Not unserer Mitmenschen möglichst wenig sehen zu müssen. Jesus legt uns ans Herz, seid wach für die Aufgaben, die Gott euch vor die Füße legt. Lasst nicht nach, werdet nicht träge. Und da, wo eure Kraft und eure Möglichkeiten nicht ausreichen, da seid beharrlich im Gebet. Liebe Gemeinde, in meinen Ohren klingt das ziemlich anstrengend. Dauerhaft wach und aufmerksam für Gottes Willen in unserem Leben zu sein. Besonders in Zeiten, in denen mir meine Ohnmacht mehr vor Augen steht als die Möglichkeiten, die ich habe, in Gottes Sinne Gutes zu tun. Deshalb möchte ich mit euch noch eine zweite Geschichte vom Wachen und Schlafen oder euch noch eine zweite Geschichte vom Wachen und Schlafen erzählen. Wieder sind es die Jünger und Jesus, die aushandeln, wer wann wie wach sein sollte. Diesmal ist es allerdings genau andersherum. Jesus schläft und die Jünger sind wach und beten. Wir befinden uns auf dem See Genezareth. Die Jünger sind mit Jesus auf dem See unterwegs in einem Boot. Da gibt es plötzlich ein großes Beben, die Wellen schlagen mit Wucht ins Boot, die Jünger haben Todesangst, nur Jesus ist offenbar eingeschlafen. Sie wecken ihn. Herr, hilf, wir verderben. Wie kann Jesus so seelenruhig schlafen, während wir hier beinahe untergehen? Sollte er nicht wach sein? Mit anpacken, das Wasser aus dem Boot schöpfen, die Ruder festhalten und wenn das alles nichts hilft, zumindest mit uns beten. Schlafen statt wachen und beten. Das scheint hier Jesu Rezept zu sein für anfechtende Situationen. Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und er stand auf und bedrohte den Wind und das Meer und es ward eine große Stille. Auch wenn für Jesus die Situation offenbar etwas ganz anderes ist als im Garten Gethsemane, auf dem See scheint er selbst nicht angefochten zu sein, erstaunt mich diese Gegensätzlichkeit. Man kann offenbar auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Denn für die Jünger ist es an dieser Stelle ja auch eine Aufgabe, wenn nicht die Aufgabe, Vertrauen zu haben. Gott zu vertrauen, dass er sie nicht umkommen lässt. Dem Herrn Christus zu vertrauen, dass er den Sturm rechtzeitig stillen wird. Was im Garten Gethsemane die mangelnde Wachsamkeit oder Wachheit ist, ist hier kleingläubige Panik. Die Jünger dringen durch, wo sie eigentlich einfach ihrem Herrn vertrauen sollten. Auch das kenne ich aus den letzten Tagen nur allzu gut. Zum Beispiel, wenn ich alle 10 Minuten den Nachrichtenticker aktualisiere, um zu sehen, wie sich die Lage weiterentwickelt hat. Aber das Ergebnis ist eben nicht, dass ich beruhigter werde, weil ich auf dem aktuellen Stand bin, sondern in mir wächst nur umso mehr die Angst vor Dingen, die ich nicht kontrollieren kann. Um mich herum machen sich Fatalismus und Zynismus breit. Ich glaube, Jesus geht es hier nicht darum, die Wellen kleinzureden oder die Augen zu verschließen, aber seine Worte vom Kleinglauben und der Furchtsamkeit warnen mich davor, wenn ich vor lauter Wachsamkeit nur noch auf die hohen Wellen schaue, vergesse ich schnell, dass ich mit dem Herrn Christus im Boot bin, dem Wind und Wellen gehorchen. Schlafen oder wachen? Wachen oder schlafen? Was ist das Rezept für den Umgang mit Situationen, die mich so richtig anfechten? Wenn es unruhig wird in meinem Leben, sollte ich dann lieber mit dem Herrn Christus im Garten Gethsemane wachen und beten? Oder sollte ich mit dem Herrn Christus auf dem See Genezareth schlafen und warten, bis er Wind und Wellen zur Ruhe ruft? Ja, ich glaube, beides ist im Glauben unsere Aufgabe. Und so nehme ich aus diesen beiden Schlaf- und Wachgeschichten drei Dinge mit für unruhige Zeiten. Erstens, ich will nicht aus dem Blick verlieren, dass der Herr Christus, der sich im Garten Gethsemane über die Schläfrigkeit seiner Jünger ärgert, am Ende für die Sünden aller Menschen gestorben ist. Gerade auch für die, die es eben nicht hinbekommen haben, wach zu bleiben und mit ihm zu beten. Tatsächlich hat es am Ende überhaupt keiner geschafft, den Weg mit Christus ans Kreuz, zum Kreuz zu gehen. Alle sind eingeschlafen und haben ihn am Ende sogar verlassen. Das zeigt, wie nötig seine Erlösung am Kreuz gewesen ist. Christus ist zur Erlösung für die Sünder gestorben, nicht für die halbwegs Aufgeweckten. Das meint insbesondere auch mich, wenn ich mal wieder die Augen verschlossen habe und in dieser Welt schläfrig geworden bin. Zweitens, ich lasse mich von Christus wecken. Ich rechne damit, dass ich es mir mal zu gemütlich mache und bitte Christus, dass er mir regelmäßig die Augen öffne, mir zeigt, wo er mich gebrauchen will, mir zeigt, wo auch in meinem Leben sich etwas ändern muss, mich an meinen Auftrag erinnert. Ich bitte ihn vielleicht sogar darum, dass er mir, wenn ich gar nicht wach werden sollte, auch ab und zu ein Eimer kaltes Wasser ins Gesicht kippe. Und drittens, wenn mir abends die Augen zufallen, dann bitte ich ihn, dass er mich eine Weile ruhig schlafen lasse. So wie er auf dem Boot. Ich weiß, dass ich diese Welt nicht erlösen werde. Das ist seine Aufgabe. Christus hat das getan. Ihm gehorchen Sturm und Wellen. Selbst wenn die Stillung des Sturms noch aussteht. Er schenke mir das Vertrauen in ihn, dass ich dann am Ende auch getrost meine Augen schließen kann. Weil ich weiß, dass ich in seiner Hand bin. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns miteinander und füreinander beten.
Gedenke deiner Barmherzigkeit, du unser Gott. Unsere Barmherzigkeit ist zu schwach. Du musst mit deinem Frieden kommen. Wir bitten dich, beende den Krieg, beende die Gewalt, beende das Blutvergießen. Komm mit deinem Frieden, Herr, erbarme dich. Gedenke deiner Barmherzigkeit. Unsere Gerechtigkeit ist zu kurzsichtig. Du musst mit deiner Hilfe kommen. Schütze die Flüchtenden, schütze die Eingesperrten und Verschleppten, schütze die Mutigen. Komm mit deiner Hilfe, Herr, erbarme dich. Gedenke deiner Barmherzigkeit. Unsere Hoffnung ist zu klein. Du musst mit deiner Macht kommen. Lass die Kriegstreiber umkehren. Lass die Gewalttätigen umkehren. Lass umkehren, die die Unwahrheit verbreiten. Komm mit deiner Macht, Herr, erbarme dich. Gedenke deiner Barmherzigkeit. Unsere Liebe ist zu kraftlos. Du musst mit deiner Heilung kommen. Rette die Kranken, rette die Trauernden, rette die Verzweifelten. Komm mit deinem Heil, Herr, erbarme dich. Gedenke deiner Barmherzigkeit. Unser Glaube ist zu verzagt. Du musst mit deinem Wort kommen. Sprich zu deiner Gemeinde in aller Welt. Sprich zu den Zweifelnden. Sprich zu unseren Kindern. Komm und sprich zu uns, damit wir in diesen Tagen an dir festhalten und Jesus, deinem Sohn, nachfolgen. Durch ihn vertrauen wir uns deiner Barmherzigkeit an. Durch ihn bitten wir heute und alle Tage. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
In die Höhe. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott.
Wahrhaft würdig ist es und recht, dass wir dich, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, zu allen Zeiten und an allen Orten loben und dir danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du der Welt zum Heile gesandt, durch seinen Tod haben wir die Vergebung der Sünde, durch sein Auferstehen das Leben. Durch ihn loben deine Majestät die Engel, beten dich an die Gewalten, fürchten dich die Mächte. Die Himmel und aller Himmelkräfte samt den seligen Seraphim preisen dich mit einhelligem Jubel. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen und anbetend ohne Ende Lob singen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut so meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. danken dir, allmächtiger, barmherziger Gott, dass du uns durch diese heilsame Gabe erquickt hast und bitten dich, hilf uns dadurch zu starkem Glauben an dich und zu brennender Liebe unter uns allen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen. Gehet hin im Frieden des Herrn.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.